Ich singe euch jetzt ein Lied. Nein, ich will, dass ihr noch da bleibt, ne? Okay. Also ich bete am Anfang kurz für die Predigt. Ich danke dir, Jesus, dass wir dein Wort haben, dass du uns deine Zusage gibst, dass das Wort, der Glaube durchs Wort kommt, durch die Predigt kommt. Ich bitte dich, dass du jetzt die Predigt segnest, dass wir hören, was du für uns persönlich hast, dass das rüberkommt, was du jedem Einzelnen sagen willst, dass du das wegnimmst, was verwirrt und nicht wichtig ist für jeden ist, aber dass du jedem was schenkst, was er mitnehmen kann, was er umsetzen kann. Komm du und segne die Predigt. Amen. Gut. Also wir haben uns diesen kleinen Clip aus dem Film Freifahrt angeschaut. Und ich weiß nicht, ob man so erahnen konnte, um was es geht. Weil da geht es ja darum, dass die Engländer die Schotten lange unterknechtet haben, unterdrückt haben, missbraucht haben. Und dass sie sich auflehnen und dass sie aber eigentlich nichts zu bieten haben. Dass sie keine Armee haben, keine Waffen, keine Rüstungen, keine Kavallerie, keine Bogenschützen. Aber sie haben eine Strategie, eine Taktik, die aber nur dadurch aufgeht, dass sie halt ausharren, dass sie warten, die Spannung aushalten, dass es irgendwie gerade ziemlich scheiße ausschaut, dass sie gleich überrannt werden von den Pferden. Aber sie müssen eben bis zum letzten Augenblick warten, bis sie dann ihre angespitzten Baumstämme da hochhieven können, damit dann die Pferde reinrennen und sie eben diesen Vorteil haben und die andere Armee platt machen, wo sie eigentlich in der Unterzahl sind und eigentlich nichts zu bieten haben. Genau, also heute geht es um Warten oder den Sinn des Wartens. Und ich hatte noch eine Zeit drauf, das kam irgendwie öfter. Ich dachte mir, ich sollte vielleicht mal wieder drüber predigen. Ich habe da vor 10 oder 15 Jahren schon mal drüber gepredigt. Und auch diesen Clip vorgeführt. Genau, also ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. So. Wir sind jetzt so ein Jahr nach diesem großen Crash, nach der Krise. Und wir haben ja gehofft, dass wir ja mehr Leute sind. Und ich hatte ein bisschen gebetet, so Gott, was ist das, warum ist das so, warum sind wir noch nicht mehr? Und irgendwie ist ja schon doof, wenn jemand fehlt, fällt es gleich auf. Und wir brauchen jeden Mann, fällt auf, wenn jemand nicht da ist. Und man kann das nicht anders sein. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, dass das gut so ist. Dass das noch gut ist, weil er was vorbereiten will, weil er Fundament legen will, weil er uns eben noch ausrüsten will. Und dass er dazu eben die kleine Truppe braucht, damit er uns vorbereitet für das, was kommt. Und wenn ich ein großes Haus bauen will, sollte ich aufs Fundament achten, dass das fest ist, dass das gut ist, dass das tief genug ist, damit ich eben auch ein großes Gebäude drauf bauen kann. Und so gibt es ja auch vielleicht verschiedene Sachen, auf die wir warten. Wir warten auf Erweckung, wir warten darauf, dass wir endlich den Traumjob haben, dass Gott uns weiterführt, dass er den Durchbruch schenkt für verschiedene Sachen. Dass endlich Kinder da sind, dass endlich die Traumfrau da ist, dass keine Ahnung, was das alles gibt. Und habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, warum warten, was ist der Sinn vom Warten und was es da zu beachten gibt. Und ich hatte ja vor, eben damals, Anfang der Jahrtausendwende, eine große Krise, große Enttäuschung und habe da eben damals mit meinem Seelsorger gesprochen. Und der hatte mir dann eben erzählt, dass sie als Ehepaar sich halt Kinder wünschen und aus irgendwelchen Gründen halt keine Kinder bekommen und halt warten und warten. Und er hat sich dann eben auch mit dem Thema sehr beschäftigt, hat gemerkt, dass so gewisse Sachen ja auch Vor- und Nachteile haben. So Kinder sind ja nicht nur drollig und süß, sondern die können auch Schwierigkeiten machen, können ja irgendwelche schwierigen Krankheiten haben oder dauernd aufmotzen, Probleme machen, rumschreien, einem das Leben zur Hölle machen. Und ihm hat eine Bibelstelle beschäftigt, die mich damals auch angesprochen hat. Und zwar ein Spruch von Johannes dem Täufer, der nämlich sagt in Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, Es ist ihm vom Himmel gegeben worden. Und ich will es mal ein bisschen umformulieren, einmal positiv: Wir dürfen dankbar sein für jede Gabe, die wir haben, die uns der Himmel schenkt. Christian hat noch nicht davon gesprochen, von der MVV. Dass es ein Segen ist, dass wir die haben, auch wenn wir unsere Schwierigkeiten haben, mit Verspätungen und Umwegen. Aber was für eine Ehre, dass wir die haben, dass es ein gutes Streckennetz gibt, dass regelmäßig gewartet wird, dass ausgebaut wird. Andere Länder, andere Städte haben das nicht. Also es ist einmal gut, sich über die Gaben zu freuen, die wir haben. Und anders ausgedrückt, eben, es wäre schlecht, sich Sachen nehmen zu wollen, die Gott mir nicht gibt, weil es dann gelinde gesagt eben nicht gut ist. Es gibt sicherlich etliche biblische Beispiele, wo es blöd war, nicht gewartet zu haben. Ich will jetzt nur zwei rausgreifen, nämlich einmal die Geschichte von Abraham. Der hatte ja die Verheißung, dass er Nachfahren bekommt, so zahlreich wie die Sterne am Himmel oder so zahlreich wie die Sandkörner am Strand. Problem war, er hat irgendwie keine Kinder bekommen. Und die Jahre gingen dahin und für die Sarah war es auch schwierig, weil damals war es ja noch ganz anders. Da war das Ansehen, die Würde, der Respekt gegenüber einer Familie, wenn man Kinder hatte, nicht so groß, also die Frau stand unter großen Spannung, der Mann natürlich auch. Und dann sagt die Sarah: Nimm doch meine Magd, die Hagar, vielleicht schenkt dir ja Gott dadurch Nachfahren. Das steht übrigens in 1. Mose 16, 1 bis 16, will ich jetzt mal kurz nacherzählen, damit es nicht so lange dauert. Und dann macht er das auch und sie kriegt den Sohn, den Ismael, und dann fängt die Hagar an, die Frau zu hänseln, also ihre Herrin zu hänseln. Es gibt nur Probleme, bis sie dann endlich weggeschickt wird. Jahre später kommt dann tatsächlich der Sohn der Verheißung, der Isaak. Und er hätte einfach warten sollen. Und die Probleme, die es eben mit diesem Ismael gab, gibt es bis heute. Die Nachfahren vom Ismael sind ja die Araber oder die islamische, muslimische Welt. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, vor allem mit Israel. Schon krasse Auswirkungen. Eine Geschichte, die vielleicht weniger bekannt ist, die Geschichte von Saul. Saul ist der erste König von Israel und damals ist der Prophet Samuel unterwegs, deswegen steht es auch im 1. Samuel 13, 1 bis 14. Und ihre Erzfeinde, die Philister, sind wieder mal vor der Tür und haben ein Riesenheer und sind gut bewaffnet und das Volk Israel eben nicht. Samuel hat versprochen, in einer Woche zu kommen und das Opfer zu halten und Samuel kommt. Er kommt nicht, die Philister rücken immer näher, das Volk bekommt immer mehr Schiss, die Leute fangen an wegzulaufen und Saul denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Samuel ist nicht da, weil ich bin auch König, ich bin auch gesalbt, mache ich halt das Opfer. Er fängt an, das Opfer zu machen, macht das alles, das Opfer, Feuer ist kaum verraucht, taucht der Samuel auf und sagt, was ist los? Warum hast du nicht gewartet? Und Saul redet sich raus, ja, ich dachte, ich fange schon mal an und vielleicht kann ich ja den Segen des Gottes auch holen, wenn ich das Opfer mache. Und dann schilt ihn Samuel und sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und sagt, hättest du gehorcht, hättest du gewartet, hätte Gott dein Königtum bestätigt in aller Ewigkeit. Jetzt wird es von dir nehmen und einem anderen geben. Und natürlich, wenn man die Geschichte im Nachhinein sieht, ist alles einfach. Ja. So, keine Ahnung, wie lange so ein Opfer dauert, aber hätte man eine Stunde gewartet, eine halbe Stunde gewartet, dann wäre Samuel gekommen, dann wäre das Opfer passiert und sein Königtum wäre bestätigt worden auf Ewigkeit. Schon heftig. Günstigerweise gibt es auch einige positive Beispiele in der Bibel. Da ist zum Beispiel der Josef, der träumt in jungen Jahren, dass sich seine ganze Familie vor ihm verbeugen wird. Hat ein bisschen unweise von sich gegeben, aber die neidischen Brüder verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten, wo man denkt, okay, wie soll das jemals gehen? Ich bin jetzt Kilometer entfernt von denen, also das haut nie hin. Aber Josef ist treu, er dient seinem Herrn, dem Potiphar, er wird verraten, kommt ungerecht ins Gefängnis, ist da auch treu und eines Tages an einem Tag im Gefängnis, am nächsten Tag der zweite Mann im Staat. Und er kann die Träume des Pharaos auslegen, hat sogar die Weisheit zu wissen, was zu tun ist, und kann damit ganze Nationen vom Hungertod retten und damit auch seine Familie, die dann auch kommt und sich Gerei kauft und sich dann auch vor ihm verneigt und sich der Traum erfüllt. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das eigentlich über ein ganz anderes Thema ging, aber da gab es eine Definition von Sünde, die ich sehr spannend fand. Da heißt es nämlich: Sünde ist, wenn ich mir etwas vor der Zeit nehmen will, was mir Gott in seiner Gnade zu seiner Zeit geben möchte. Und wenn wir auf etwas warten, was wir haben wollen, dann macht es auch keinen Sinn. Warum soll ich jetzt warten? Die anderen bekommen es doch auch. Es ist doch nichts Schlimmes, es ist doch nichts Schlechtes. Ich will es jetzt aber haben. Und wir können nicht nachvollziehen, warum Gott uns das nicht gibt. Aber wenn wir uns eine Schwangerschaft zum Beispiel anschauen, dann wäre es natürlich töricht zu sagen, ich möchte mein Baby aber nach 2 Monaten haben. Weil das wäre ein großer Krampf, das Baby wäre nicht überlebensfähig. Und vielleicht ist es ja auch gut, 9 Monate zu haben, um sich auf das Baby vorbereiten zu können, sich darauf einzustellen, was da kommt, was braucht das Baby, was brauchen wir, wie gehen wir damit um. Oder das Samenkorn. Kein Mensch kommt auf die Idee, ich pflanze das Samenkorn rein und im nächsten Augenblick steht da ein Riesenbaum da. Bei ein paar Asterix ist das möglich. Im normalen Leben nicht. Das braucht eine Weile, bis das Samenkorn überhaupt aufgeht, bis dann Keimling rauskommt, bis der erste Sprössling zu sehen ist, bis dann ein richtiger Baum da steht. Dauert es eine Weile, bis dann die ersten Früchte kommen. Und bis dann ein riesiger Baum da steht, das dauert Jahre. Und auch da ist es gut, dass es die Zeit brauchen darf. Gilt übrigens auch für den Glauben, dass dieses Samenkorn, dieses Senfkorn, der Senfkorn-Glaube wachsen darf. Ein anderes krasses Beispiel ist der Schmetterling, der sich verwandelt, vom Kokon rauskommt und dann zum Schmetterling wird. Könnt ihr sagen, der arme Schmetterling, der windet sich ja und der streckt sich ja so an, komm, wir helfen ihm. Wir machen ihm das Leben ein bisschen leichter und dann ist er so arm dran und dann helfen wir ihm. Und wäre aber das Döfste, Schlimmste, was wir machen könnten, weil er braucht diese Kraftanstrengung, damit seine Muskeln stark genug sind, damit er fliegen kann. Und ein persönliches Beispiel, was ich immer sehr plastisch finde, habe ich vielleicht auch schon nächstes Mal erzählt, ich erzähle es trotzdem, weil ich es so toll finde. Als ich klein war, gab es da noch nicht so viel Fernsehen, nicht so viele Möglichkeiten der Unterhaltung, dann gab es 3 Fernsehsender, das fing dann auch irgendwann nachmittags an, und als Kinder durften wir sowieso nicht so viel schauen, da gab es diese Zeichentrickfilmserie Vicky, und da gab es so Plastikfiguren, die wir hatten, und dann kam danach Biene Maya, wo es dann auch Plastikfiguren waren, dann waren wir im Spielzeugladen und wir wollten uns gleich diese Plastikfiguren kaufen und wir hatten das Taschengeld und es hat gereicht und wir durften ja auch die Wiki-Figuren kaufen und meine Mutter sagt aber, nee, kauf die nicht. Und sie wollte aber nicht sagen, warum. Und auch beim Rumbohren und beim, nee, wir wollen das aber, hat sie es nicht gesagt. Also wir haben die ja dann trotzdem gekauft, weil hat sie uns ja auch nicht verboten. Aber später hat sich herausgestellt, dass die eigentlich in der Zuckertüte hätten sein sollen. Und dass sie die Eltern schon längst gekauft hatten. Hätte man das Geld eigentlich sinnvoller anwenden können. Und ich fand das ein sehr schönes, plastisches Beispiel. Wir warten auf irgendwelche Sachen und Gott sagt nee. Sagt aber auch nicht warum. Und wir können nicht vertrauen, dass er uns das gibt. Und dann wollen wir es uns selber holen. Und in dem Beispiel war das ist halt blöd, hat ja nicht die großen Konsequenzen, aber in anderen Geschichten vielleicht schon. Und es macht eben Sinn zu warten, Spannungen auszuhalten. Also Abraham hätte sich viel Stress erspart, wenn er gleich auf den Isaak gewartet hätte. Oder Saul hätte sein Königtum bestätigt bekommen. Und es gibt noch ein paar schöne Verheißungen in der Bibel. Zum Beispiel in Jesaja 40, Verse 28 bis 31, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Also anders ausgedrückt, wenn wir auf Gott warten, dann verheißt er uns, dass er uns neue Kraft gibt, dass wir sogar auffahren mit Flügeln wie Adler. Im Neuen Testament gibt es noch eine krasse Stelle, Römer 5, 1-6. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und jetzt geht's weiter. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Also es ist schön, dass wir durch den Glauben Frieden haben, aber Paulus bleibt dann nicht stehen und er sagt, ja, er rühmt sich auch der Bedrängnisse, weil das bringt Geduld und dann Bewährung und dann am Schluss eine Hoffnung, die sich nicht erschüttern lässt. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt, der ein bisschen gegensätzlich ist, aber im Endeffekt dann noch zusammenpasst, weil es gibt manchmal Momente, wo es nicht dran ist, zu warten. Wo wir manchmal vielleicht resigniert sind, enttäuscht sind, entmutigt sind und wo es dran ist, aufzustehen und zu kämpfen und Entscheidungen zu treffen und Schritte zu tun. Und das ist immer wieder witzig, so in der Wohngemeinschaft, da liegen dann oft Sachen auf dem Klo, die man selber gar nicht gerade lesen würde. Und so lag jetzt wieder ein Buch von Johannes Hartl, Nein zur Entmutigung auf dem Klo, wo es eben um Entmutigung geht. Warum gibt es Entmutigung? Was können wir tun? Und dann gibt es eben diese Stelle, die mich da angesprochen hat, wo ich dachte, cool, die passt ja sehr gut. Das ist witzigerweise die Fortsetzung von dieser Samuel-Geschichte, nämlich das erste war 1. Samuel 13, jetzt kommen wir zu 1. Samuel 14. Saul kämpft wieder mal gegen die Philister. Er ist wieder mal eingeschüchtert und entmutigt, weil die natürlich riesengroß sind, stark sind, mächtig sind. Sie haben nur 600 Mann. Und er lagert mit seinen Leuten unter einem Baum und diskutiert, was sie jetzt machen. Er geht irgendwelche Schleifen, Endlosschleifen, so geht Umwege, flieht vor dem Konflikt. Obwohl Gott eigentlich gesagt hat, so ich bin mit euch, ich werde euch den Sieg geben, aber er zweifelt, macht sich in die Hose und bleibt zurück. Sein Sohn Jonathan ist da ganz anders. Der sagt zu seinem Diener, dem Waffenträger, ey, lass uns mal rüberschauen ins Lager der Unbeschnittenen, also der Philister, und schauen, ob nicht Gott ein großes Wunder tut. Und das Ding ist, dass die ja nicht nur in der Überzahl sind und bis an die Zähne bewaffnet sind, sondern dass die in einer befestigten Bergstadt sind, also auf so einer Steilwand und oben ist die Festung mit Wachen, Waffen und X-Männern und sie sind zu zweit und sie machen es nicht irgendwie so geheim, von hinten, nachts heimlich von hinten die Kehle durchgeschnitten, so ein Überraschungseffekt und jeden Einzelnen durchgemacht, sondern nee, die gehen auf Konfrontationskurs, die gehen direkt vor diese Stadt, zeigen sich, wahrscheinlich ähnlich wie bei Braveheart, werden rotzfrech und machen irgendwas. Und Jonathan sagt zu seinem Diener, so, wir gehen jetzt hin, direkt vor sie, und wenn sie rufen, kommt zu uns herauf, dann ist es das Zeichen, Gott ist mit uns, er gibt uns den Sieg und wir werden sie platt machen. Und wenn die sagen, wartet nur, wir kommen runter zu euch, dann lassen wir die Finger davon und hauen lieber ab. Und so machen die das. Und tatsächlich rufen die, hahaha, habt ihr euch aus euren... Seid ihr wieder aus euren Löchern rausgekrochen? kommt noch rauf zu uns, dann werden wir euch zeigen, was Sache ist. Und dann gehen die halt hoch, dann heißt es mit Händen und Füßen kraxeln sie da diese Felswand hoch. Und wie das genau passiert ist, steht das nicht drin, aber die machen die alle platt. Zu zweit gegen 20 Männer. Und was nach oben drauf kommt, ist ein Riesenschrecken im Lager der Philister, weil sie natürlich gehört haben, was da passiert ist. Zwei Mann machen 20 Leute platt. Und also richtig krass. Also der hat sich nicht von Entmutigung anstecken lassen. Der hat gesagt, okay, wir sind zu zweit. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, sind wir immer noch mehr als die. Und kann gut sein, dass Gott einige von uns herausfordert, mit dem Warten aufzuhören und loszugehen und zu sagen, hey, lass uns mal rüber ins Lager des Feindes gehen und schauen, ob nicht Gott ein großes Wunder tut. Und das ist jetzt der Punkt, wo es vielleicht zusammengehört, weil wir ja oft nicht warten können. So, wir warten auf eine Sache und die kommt nicht. Oder Gott hat uns verheißen, er will uns Leben geben im Überfluss. Er will unseren Mangel stillen und dann erfahren wir das nicht. Und dann suchen wir uns die Seelentröster. Und das ist bei jedem anders. Man haut sich einen Film rein, was an sich nett ist, oder man stopft sich Süßigkeiten und Alkohol rein oder raucht eine Zigarette oder holt sich einen runter oder keine Ahnung, sucht Anerkennung, alles mögliche Dinge, die es da so gibt. Und ich glaube, es kann sein, dass Gott sagt, ja, ich will, dass du mir vertraust, dass ich dich versorge, dass ich dich fülle, dass du mich wirklich als Tröster erfährst. Und es ist an der Zeit, diesem Feind den Kampf anzusagen, wo wir uns zu den Seelentröstern flüchten. Und mich hat es selber sehr angesprochen, so hoppla, vielleicht ist es blöd, wieder Saul unter dem Baum zu lagern und entmutigt zu sein und zu warten auf bessere Zeiten. Ja, vielleicht klärt sich das ja irgendwann, vielleicht zeigt mir Gott irgendwann, wie das geht, dass ich da von diesen Seelentröstern loskomme. Und vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, ey, ich gehe jetzt ins Lager des Feindes und schau mal, ob Gott ein großes Wunder tut. Genau, und deswegen würde ich sagen, lass uns beten als Abschluss. Ich denke, wir haben auch noch ein paar andere Gebetsanliegen. Und von da würde ich jetzt einfach die Predigt mit dem Gebet abschließen. Und dann kann man ja vielleicht nochmal in kleinere Gruppen gehen oder schauen, ob wir das in der großen Runde machen. Wie auch immer. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist und dass wir alle schon gesehen haben, wie du wirkst in unserem Leben. Danke, dass du Gott bist und dass du mächtig bist und dass du ein guter Gott bist, der versprochen hat, uns gute Dinge zu geben. Der versprochen hat, uns gute Gaben zu geben. Wenn wir dich bitten, dann wirst du uns keinen Skorpion, keine Schlange geben und du wirst uns deinen Heiligen Geist geben. Du hast uns die Verheißung gegeben, wenn wir auf dich warten, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir neue Kraft bekommen. Und Jesus, es gibt diese Orte, es gibt diese Momente, diese Zonen, wo wir schon ewig warten. Wo wir den Glauben aufgegeben haben, dass es sich lohnt zu warten, dass du uns beschenken willst, wo wir resigniert haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns wieder neu zu entscheiden, dir zu vertrauen, wieder ein neues Jahr zu sagen, zu dem Warten und zu vertrauen, dass zu deiner Zeit du uns beschenkst. Und hilf uns, ja, dass wir nicht sündigen, dass wir uns das nehmen, was wir brauchen. Weil wir sagen, ich will es haben und ich will es jetzt haben. Weil ich nicht vertrauen kann, dass du uns tröstest, dass du uns füllst. Bitte hilf uns, ja, diesen Seelentröstern den Kampf anzusagen. Und zeig du uns, ja, wie wir dich wirklich als den Tröster erleben, als denjenigen, der uns führt, der das wahr macht, dass du uns Leben im Überfluss geben willst. Du hast zu der Frau am Brunnen gesagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, du würdest ihn Wasser bitten, dass du keinen Durst mehr hast. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns dieses lebendige Wasser gibst, dass du uns immer wieder unseren Durst stillst, dass wir nichts anderes brauchen, dass diese Seelentröster überflüssig werden. So, zeig uns deine Gnade. und ja, hilf uns zu warten oder da, wo es angesagt ist, aufhören zu warten auf bessere Zeiten, die nicht kommen. Dass wir aufstehen und ja, diesen Dingen den Kampf ansagen. Weil du bist mit uns und du willst große Wunder tun.